Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich. Ich finde es sehr schön, dass es aus dem großen Interesse ist. Vielleicht zieht ja auch der kühle Raum. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass das Interesse an den politischen Vorgängen und also auch den juristischen besonders groß ist, dass hier so viele Leute anwesend sind. Ich bin von der Initiative Kolbstraße ist überall. Wer sich da genauer informieren möchte, wir haben hier vom Haus direkt einen Infostand und dann nochmal weiter unten in der Kolbstraße. Unser Hauptziel ist, Betroffene nach München zu begleiten, wenn der Prozess zur Kolbstraße anfängt, mit dem Gedanken, niemanden allein zu lassen und dass es unser gemeinsames Thema ist und auch die Mehrheitsgesellschaft angeht. Und da sind wir jetzt seit einem halben Jahr dran, uns auszutauschen, zusammenzufinden. Und wir haben jetzt am Wochenende auch sehr viel gemacht, mit anderen Städten zusammen, das jetzt mal so als Hintergrundinformation, also zum NSU-Komplex, die Städte und die Initiativen zusammenzufassen, die in anderen Städten daran schon arbeiten. Und da gibt es ein großes Interesse an Kooperation, auch an gegenseitiger Unterstützung. Das ist erstmal zum Hintergrund. Ich möchte vorstellen, Mithat Özdemir, er wird auch zu sich selber was sagen, und Stefan Kuhn, der Anwalt eines Betroffenen ist. Das ist ja das Hauptthema eigentlich jetzt so, der juristische Vorgang, und dazu wird er informieren. Und anschließend gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vielleicht fange ich mit Mithat an. Ja, okay.
Ich weiter. Dankeschön, also willkommen. Das ist aber so herrlich, dass wir alle hier so zueinander draußen stehen, noch weiterhin. Das ist schön. Das ist schön, dass man Interesse an dieser Sache hat. Aber das war nicht immer so. Wir waren alleine. Von 2004 bis 2011 waren wir so alleine nach diesem Anschlag, dass wir fast verzweifelt waren. Wir wussten gar nicht mehr, was wir sagen, was wir erzählen sollten oder wie wir gegenseitig uns behandeln sollten. Man hat uns gegenseitig aufgehetzt. Gut, die Zeit ist vorbei. Ich habe in der Zeit Interessengemeinschaft Kolbstraße Vorsitz gehabt. Also ich war Vorsitzender. Jetzt bin ich Ehrenvorsitzender.
Oh, sehr schön.
Das passt mir. Aber die Aufgabe ist nicht am Ende, weil es ist so viel zu machen. Diese Fest zu vorbereiten, muss da mehrere Initiativen dazu kommen. Kolbstraße, IG, Interessengemeinschaft Kolbstraße, geht weiter. Wir haben das größte Teil dieser Arbeit getan. Wir haben Initiative Kolbstraße ist überall gegründet. Vor 8 Monaten sind angefangen. Gleich kurz, wie das zustande gekommen ist, auch sehr interessant. Es ist so, ich war Vorsitzende, nach dieser Bekanntmachung, also dass wir nicht schuld waren oder dass wir nicht böse waren auf der Goldstraße, die wir selber Bomber uns gelegt haben, das waren wir nicht, das hat man ja 2011, nur haben wir endlich mal verstanden. So, danach wollte einfache Menschen, Bürger, eine Demo auf der Goldstraße vorbereiten. Ich habe das gehört und einige Mitglieder haben da auch gefragt, was gibt es? Ja, ich weiß nicht, da wollen einige also unsere Rechte irgendwie verteidigen oder was Unrecht getan worden ist, das wollen demonstrieren. Ich war persönlich sauer, echt sauer. Habe ich je einen davon von dieser Initiative erwischt, habe ich gesagt, schon wieder, ohne uns, über uns, entscheidet und wollt ihr hier Kolbstraße entlang gehen, irgendwas war für uns, aber ohne uns. Das war der, glaube ich, entscheidende Zeit. Haben die gesagt, aha, was machen wir denn? Da kommt man zu sich. So, haben wir gesagt, okay, dann sollte ich Mikrofon nehmen, was dazu sagen. Ich habe dann gesprochen an dieser Gruppe, das sind hier einige davon, die auch anwesend sind, da machst du ja. So, und ich habe gesprochen, was was innen rauskommt, was mir bis dahin alles gesammelt war. Und dann sind wir irgendwie zusammengekommen. Gabriele ist dabei, große Schule. Sie sagte, ja, wir müssen nach München die Leute begleiten. Nach München fahren. Und ich sagte, ja, gute Idee. Wie machen wir? Und sie sagte, ja, ihr sollt eine Initiative gründen. Und wir kommen dazu. Ich habe gesagt, nein, umgekehrt. Ihr macht, wir kommen dazu. So war es. Das war auch richtig. Das sieht man heute, was man davon Ergebnis hat. Eine wunderbare Sache. Wir gehören zusammen. Heute Mittag so einen Tisch wollten wir was essen. Da war eine Dame, ich wollte schnell was essen. Einfach angesprochen. Ich habe gesagt, wo kommen Sie her? Ich sagte, ja, weit her. Waren Sie mal in Kopfstraße bis jetzt? Ich sagte, nein. Ah, das war für eine Gelegenheit, habe ich gesagt. Ja, was fehlt Ihnen auf? Ich sagte, wir sind Sie ganz leise. Wir sind so viel verschiedene. Habe ich nie gesehen. Das ist das. Was verschieden ist schön. Eine bunte Blumen gab. Gucken Sie mal daraus. Von jeder Sprache, von jeder. Frag keiner dem anderen. Was bist du? Wie bist du? Wir feiern zusammen. Das wollten wir erreichen. Ich glaube, das haben wir erreicht. Dankeschön, dass ihr seid. Ich gebe dann weiter, Stefan wird dann, was in München los ist, im Prozess. Ich glaube, was er sagen würde, das ist sehr, sehr ernst. Das hören wir gemeinsam.
Dankeschön, Lika. Ja, bevor ich zu dem ärmsten Prozess komme, möchte ich das mir auch ein Anliegen einfach nochmal, da kommt mein Mitredner Axel Hoffmann, sehr schön, gutes Timing, will ich mich auch nochmal bei euch allen und bei der Initiative Kolbstraße überall bedanken, weil gerade was man heute sieht, das ist mir auch selbst sehr wichtig, das ist so ein wunderbares Fest und all die Menschen zusammen und das Lachen und das Feiern und 10 Jahre später diesen Arschlöchern einfach zu zeigen, ihr habt nicht gewonnen, sondern wir feiern, wir lachen, das ist die beste Antwort, die es geben kann und dafür bin ich jedem, der hier ist, dankbar und diesen Organisatoren hier, also das Mietat oder Gabriele, was viele hier geleistet haben, das kann man gar nicht hoch genug anrechnen und das gibt uns als Anwälten auch Kraft, das muss man ganz ehrlich sagen, wir bewegen uns zwischen Akten, sind jetzt glaube ich beim 119. Tag in München, das ist nicht immer ein Spaß, aber wenn man sieht, was hier passiert, das gibt einem echt Energie. Genau, ich habe mir das ungefähr so vorgestellt, mal gucken, wie Axel sich das vorgestellt hat, dass ich erstmal was über die Anklage erzähle. Man hört ja immer sehr viel über Beate Zschäpe, die anderen Angeklagten sind ein bisschen unbekannter. Dann, was bislang passiert ist in München in der Beweisaufnahme, also was das bedeutet, welche Fragen sind abgehandelt, welche nicht, welche Fragen sind noch offen, was steht zu erwarten und dann vielleicht am Ende wir auch noch eine eigene Wertung treffen. Ja, soll ich dem was bitte? Okay, also angeklagt sind 5 Personen. Das ist natürlich Beate Zschäpe, die ist wegen Mittäterschaft bei insgesamt 10 Morden, also den 9 rassistischen, an der Polizistin Kiesewetter, Mordversuch. Dann hat sie ja das Haus in der Frühlingsstraße in Zwickau angezündet. Da saß noch eine gehbehinderte, mittlerweile glaube ich 83-jährige Frau in der Wohnung nebenan. Das war dann auch noch ein Mordversuch, die hat es glücklicherweise durch die Hilfe ihrer Verwandten überlebt. Angeklagt ist auch noch André Emminger, das ist ein Mann, der in Zwickau wohnt, eigentlich über die ganze Zeit, also vom Untertauchen 98 bis 2011, in engem Kontakt mit dem Trio stand, eigentlich die einzige Person, von der wir wissen, dass sie über den ganzen Zeitraum Kontakt hatte. Dem konnte man nicht nachweisen, dass er von den Mordtaten wusste, deswegen ist er nur zwischen wegen vier oder 5 Handlungen, die als Unterstützung der terroristischen Vereinigung gelten, angeklagt. Das sind so Sachen wie die Wohnmobile mieten, eine Bahncard, ausstellen, also so klassische Unterstützungshandlungen, die nichts mit den eigentlichen Morden zu tun haben sollen, aber der ist jemand, wie gesagt, der war 13 Jahre lang, so lang wie niemand anders, jedenfalls nicht beweisbar, ganz nah an diesem Trio dran. Das ist jemand, auch um persönliche Eindrücke zu schildern, der macht ein bisschen mehr auf Rocker, sitzt dann da immer in diesem Prozess, auch in einer Körperhaltung, die naja, gewisse Reaktionen bei dem Betrachter auslöst, also sitzt da ziemlich feist, grinsend und nach dem Motto, leckt mich alle am Arsch, das geht mich hier alles nichts an, ich kriege eben Freispruch. Dann der Angeklagte Wohlleben, das ist ein recht strammer NPD-Kader, der ist seit 25 Jahren in der Thüringer Szene immer sehr stabil, also das ist durch und durch ein Nazi. Der hat den Dicesca, die Mordwaffe der rassistischen Mordserie, besorgt. Und gemeinsam mit Carsten Schulze. Carsten Schulze ist jemand, der unmittelbar die Waffe im Auftrag Wohllebens dann besorgt hat. Die beiden sind angeklagt wegen Beihilfe zu diesen Morden. Carsten Schulze ist der Einzige, der sich von den Taten, von der Serie, von NSU glaubhaft distanziert, unserer Meinung nach. Ob er jetzt alle Kriterien eines Aussteigers erfüllt oder nicht, sei mal dahingestellt. Er ist auf jeden Fall im Jahr 2000 oder 2001 dort komplett aus der Nazi-Szene mehr oder weniger komplett ausgestiegen, hat dann auch wirklich nichts mehr gemacht und war auch jemand, der sehr umfassend ausgesagt hat, auch im Prozess. Ein weiterer Angeklagter ist Holger Gerlach, dem wird auch nur die Unterstützung der terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Der ist schon 97 nach Hannover verzogen, hat aber die durchgehend eigentlich mit Pässen beliefert und auch Personalien zur Verfügung gestellt, mit denen dann Wohnmobile angemietet wurden. Dem konnte man auch nicht nachweisen, dass er bislang, dass er was mit den Morden zu tun hat. Er hat auch sehr umfangreiche Aussagen im Ermittlungsverfahren gemacht, hat diese aber nicht mehr wiederholt in der Verhandlung. Er hat einfach Angst, weil, glaube ich, er ist, wirkt auch ein bisschen labil, er hat, glaube ich, einfach Angst oder die Verteidiger haben Angst, wenn wir ihn befragen könnten, dass man ihn dann ziemlich schnell bei der Beihilfe hätte. Den nehme ich nicht ab, im Gegensatz zum Carsten Schulze, dass er von dem Ganzen gar nichts wusste und ich glaube, die Verteidigung, der ist es einfach zu risikoreich, die wissen, da kann dem Mandanten mehr passieren, deswegen redet er nicht im Prozess. Und anders als Schulz hat er sich auch nie glaubhaft, finde ich, von dem Ganzen distanziert. Gut.
Das ist derjenige, der die am längsten kennt. Der war mit Ihnen anfangs im THS mit Brandt, mit den anderen. Der hat mit Ihnen Diskussionen über den bewaffneten Kampf geführt. Der hat angeblich damals auch gesagt, nee, will er nicht. Mit dem haben Sie bis 2011 Kontakte gehabt. Sie haben einmal im Jahr Treffen mit ihm gemacht, um nachzuhaken, wie haben sich seine persönlichen Verhältnisse geändert, weil sie ja seine Personalien verwendet hatten. Sie mussten ja wissen, ob sich bei dem was verändert haben, weil sie ja unter seinem Namen, unter seiner Identität aufgetreten sind. Er hat auch nicht nur einmal am Anfang geliefert, sondern später nochmal ein Person nachgeliefert. Der war ganz eng mit ihnen am Schluss. Und das Irre war, dass er auch erzählt hat, er hatte, als er noch ausgesagt hat bei der Polizei, er hätte ein paar Jahre ja sich distanziert von der Nazi-Szene. Kurz vor dem Auffliegen hat er sich wieder ein bisschen angenähert. Er war nämlich an dem Tag, als Eisenach, als es hochgegangen ist, war er mit einem Kameraden bei einem Prozess, den er begleitet hat. Also der hat sich nicht distanziert von der Nazi-Szene. Dazu muss er vielleicht das eine sagen. Was Stefan jetzt gerade eben formuliert hat, sind die Vorwürfe der Anklageschrift. Das ist die Anklage. Das Problem ist, die Grundzüge dieser Anklage sind circa 4 bis 6 Wochen nach diesem Selbstbekenntnis, dem Auffliegen des NSU geschaffen worden. Zu einem Zeitpunkt, zu dem man eigentlich das gar nicht sagen konnte. Also entweder man wusste gar nichts, wie sie ja behauptet haben, dann hätte man ja ab dem November ermitteln müssen, dann war das sehr, sehr schnell die Arbeit, oder man wusste ganz viel schon vorher. Aber mit der Klarheit, mit der quasi im Dezember 2011 oder im Januar 2012 gesagt worden ist,
Der NSU bestand nur aus 3 Personen, die Kerngruppe. Es ist ausgeschlossen, dass da noch andere mitgemacht haben. Alle anderen, die Kontakt hatten, haben nur Unterstützung geleistet, Beihilfe geleistet, sonst noch was. Das ist jetzt eine Wertung, aber es ist relativ klar zu sehen, dass das politisch gewollt war. Man wollte eben, dass der NSU nur aus 3 Personen, 2 davon sind tot, eine sagt nichts, besteht und nicht aus mehr. Man wollte nicht diskutieren und verhandeln, dass der NSU vielleicht aus 5, 6, 7, 20, 25 Leuten bestand. Und das Problem ist, dass wir jedenfalls in dem Prozess immer wieder gebunden sind an diese Anklage, beziehungsweise das Gericht fühlt sich daran gebunden, deswegen müssen wir immer schauen über Tricks, das zu erweitern. Aber das ist die feste Annahme und die Entscheidung, dass das 3 gewesen sind und nicht mehr. Die ist im Dezember oder im Januar 2011, 2012, 2,5 Monate nach Aufliegen des NSU getroffen worden, entschieden worden. Und das, glaube ich, ist eine politische Ansage der Bundesanwaltschaft und der Politik in Deutschland, die durchgesetzt worden ist. Das ist eines der Hauptprobleme dieses Prozesses.
Ja, daran anschließend vielleicht, wie es damals beim Münchner Oktoberfest ganz schnell politisch durchgedrückt die Einzeltätertheorie wurde, haben wir jetzt ein bisschen das Gefühl, dass sehr schnell feststand, der NSU besteht aus 3 Personen, was zum Beispiel was Einzigartiges ist, in dieser Anklageschrift steht, am 4.11.2011 hörte der NSU auf zu existieren, Punkt. Also sowas hab ich noch nie in der Anklageschrift gelesen und ich glaube, ich kenne auch keinen Kollegen, der so eine Feststellung einer Anklageschrift gefunden hat. Gut, wenn wir zu der Beweisaufnahme kommen, wie gesagt, wir haben bis jetzt 119 Hauptverhandlungstage verhandelt. Man kann sagen, diese rassistische Wortserie mit der Cheska ist im Großen und Ganzen durchverhandelt. Also die hauptsächlichen Beweisaufnahmen laufen dort immer so, die Angehörigen der Opfer, die Tatortrekonstruktion, die Waffengutachten, Munitiongutachten und so weiter. Das ist im Großen und Ganzen erfüllt. Bei einer Vielzahl von Fällen sind dort immer wieder Fahrradfahrer, die wie Deutsche aussagen und immer dieselbe Beschreibung, sportlich, relativ groß, schlank, kurze Haare. Sie sind an vielen Tatorten gesehen worden. Hauptzurechnungsmoment zu dieser Serie ist die immer wieder übereinstimmende Waffe, die dann später auch bei dem Trio gefunden wurde. Interessant, die Ausnahme, vielleicht der Fall mit den größten Fragezeichen dieser Mordserie, ist noch der Fall Halit Yozgat 2006 in Kassel, wird den meisten was sagen, wo ein Verfassungsschützer direkt am Tatort war, sich nicht freiwillig gemeldet hat, später als Zeuge, sich in Widersprüche verstrickt hat, also in der Beweisaufnahme, der einfach seit mittlerweile 8 Jahren Lügengeschichten erzählt, die in sich selber zusammenbrechen, dabei aber von seiner Behörde gestützt wird und aus dem man immer noch nicht die Wahrheit rausgekriegt hat. Also man muss sich vorstellen, er hat auch eine Quelle aus der rechten Szene, mit der er am selben Tag noch telefoniert hat, der saß am Tatort. Und warum er da saß und warum er sich später nicht als Zeuge gemeldet hat, ist das große Fragezeichen noch in dem Prozess. Das konnte nicht aufgeklärt worden werden, das konnte nicht durch die Untersuchungsausschüsse aufgeklärt worden. Also das ist noch nicht ausermittelt, sonst ist die Beweisaufnahme zu den Morden meines Erachtens so, dass es zu dass die Täterschaft von der beiden Uwes feststeht und somit auch Beate Tschilbe deswegen verurteilt werden wird. Auch die Frühlingsstraße, der Brandanschlag auf das ehemalige Wohnhaus des Trios ist aufgeklärt, ist eigentlich durchverhandelt. Dort wird im Ergebnis, denke ich, auch ein versuchter Mord an der Nachbarin, der 83-jährigen Frau, im Ergebnis rauskommen. Jetzt, diese Woche, hat angefangen, dort die Beweisaufnahme über die Propsteigasse hier in Köln. Ich weiß, das werden auch die meisten hier wissen, also das war der, wie wir jetzt wissen, 2. Bombenanschlag des NSU, aber der erste, der angeklagt ist. Es gab 1999 noch einen in Nürnberg, was durch diesen Carsten Schulze in den Prozess rausgekommen ist, bei dem es glücklicherweise nicht zu so schweren Verletzungen gekommen ist, wie
bei den beiden Kölner Anschlägen. Die Propsteigers in Köln, wie gesagt, da wurde eine damals 19-jährige Abiturientin, sehr, also das war ein iranisches Lebensmittelgeschäft, sehr nette Leute, die aus Nettigkeit einfach einem Gast, der nicht bezahlt hat, gesagt haben, ja, sie können ihren Korb hier stehen lassen. Er hat gesagt, er holt ihn gleich wieder ab. Also hat noch mit der wirklich perfide die Nettigkeit der Menschen ausgenutzt, hat den Korb natürlich nicht abgeholt. Die Familie hat ihn dann irgendwann irgendwo hinten ins Büro gestellt. Nach 4 bis 6 Wochen hat die 19-jährige Abiturientin, wollte sich eigentlich hin fertig machen, um zur Schule zu gehen, dann doch mal in die Christstollendose, die da war, geguckt, weil sie neugierig war, was das Weihnachtsgeschenk sein sollte. Sekunden später gab es eine Explosion, die zur Folge hatte, dass sie eine unglaubliche Vielzahl von glücklicherweise überlebt hat, glücklicherweise auch ihr Augenlicht behalten hat, eine unglaubliche Vielzahl von Operationen hinter sich hat, die ihr Leben schon über unglaublich lange Zeit sehr stark einschränkten. Und das war letzte Woche auch wirklich ein großer Augenblick. Es gab große Augenblicke in diesem Prozess, als diese Frau im Zeugenstand saß und davon berichtet hat, ganz ruhig, ganz sachlich, ganz konkret, wirklich, wirklich souverän. Und wie man die Größe dieser Frau gesehen hat, die hat auch, wenn sie vom NSU oder wenn sie von Nazis gesprochen hat, hat sie den Angeklagten immer in die Augen geguckt, hat da hingeguckt, hat diese Stärke aufgebracht. Und man hat eigentlich gesehen, was für Würmchen da auf der Anklagebank sitzen und was für eine starke Frau das war. Also da wirklich haben wir hinten alle Gänsehaut gekriegt. Das war wirklich ein starker Auftritt, muss man sagen. Ja, und da ist ein sehr interessanter Aspekt auch noch aufgekommen, nämlich der Vater, der den Mann damals, der den Korb abgab, auch mit einem Phantombild dargestellt hat, hat eigentlich eine Personenbeschreibung abgegeben, die nicht zu den beiden Ufes passt. Es ist immer schwierig, Zeugen sind das unsicherste Beweismittel, aber das kann keiner der beiden Ufes sein. Und wenn das nach der Beschreibung, gut, das muss das Gericht dann werten, nur das spricht halt einfach sehr dafür, dass zumindest da sehr viel Helfer, sehr viel näher dran waren oder vielleicht andere Mitglieder, als es die Anklage der Bundesanwaltschaft zugesteht. Wenn das jetzt wirklich eine andere Person ist, lässt sich zumindest für diesen Zeitraum die These der Bundesanwaltschaft, dass der NSU nur aus 3 Personen bestand, nicht mehr halten. Also das ist sehr interessant, man muss gucken, es gibt vielleicht auch noch andere Zeugen, die Leute beschreiben, die da nicht dazu passen. Muss man mal gucken, wie das am Ende insgesamt zu würdigen ist. Wir wissen leider auch nicht, wer die Person sonst sein könnte. Aber das ist ein interessanter Punkt. Die Kolbstraße, was hier am meisten interessiert, ist noch nicht verhandelt worden. Wir gehen davon aus, dass die Mitte bis Ende September losgehen wird. Und da
willst du. Ich würde nur kurz zur Propsteigasse zwei Sachen noch sagen. Das eine ist, man merkt, wie eine politische Vorgabe, nämlich, das waren nur 3 Personen, unter Umständen ja sogar dazu führen kann, dass vielleicht Propsteigasse freigesprochen werden muss. Denn der Richter kann sich jetzt entscheiden. Wenn das so stark ist, wie diese Beschreibung, die der Vater gemacht hat, und Jahre später hat die jüngere Tochter auch nochmal so ein Bild gemacht, was dem ersten relativ ähnlich sieht. Das sind viele Möglichkeiten, dass diese Wahrnehmung da nicht die richtige war, auch gegeben, aber ist egal. Wenn man das annimmt und sagt, das war der Täter und es kann keine der Uwes gewesen sein, und man an der Anklage festhalten will, dann, so hat es die Verteidigung, Cebe ja schon gesagt, waren das vielleicht Trittbrettfahrer oder sonst was, dann könnte es sein, dass das Gericht sagt, das riskieren wir nicht, hier einen Bruch zu machen, wir bleiben bei dieser Linie und lassen lieber diesen einen Fall weg. Ich habe mit der Familie kurz gesprochen, die haben gesagt, das ist ihnen egal, weil sie sind nicht zufrieden, wenn irgendjemand verurteilt wird, wenn sie glauben, das war jemand anders. Sie wollen kein falsches Urteil, Hauptsache es ist Hof. Sie wollen feststellen, Sie sind der Meinung, so sah der Mann aus und dann war es halt keiner der Uwes. Sie wollen, dass da weiter ermittelt wird. Aber es kann tatsächlich sein, dass wegen so einer Festlegung es dann dazu kommt, dass die politische Vorgabe, es waren nur drei aktiv, dazu führt, dass nachher einzelne Fälle hinten runterfallen, weil weiter ermittelt werden wird er auch nicht. Das Zweite, was man auch feststellt, mir geht es jetzt nicht nur darum, wieder mal zu sagen, das waren die rassistische Ermittlungen. Die Jüngere, die 14-Jährige, hat erzählt, wie sie direkt nach dem Bombenanschlag ihre Schwester ist weggebracht worden mit dem Krankenwagen, ihre Eltern sind ins Krankenhaus und sie sagte dann, verhaftet worden von der Polizei. Das hat dem Richter natürlich nicht gepasst, diese Wortwahl, deswegen hat er nachgefragt, aber sie sagte dann ganz trocken, ja, wie nennen Sie das? Man hat mich hinten in ein Polizeifahrzeug gesetzt, da waren Gitter nach vorne, man hat mir keine Hilfe angeboten, man hat mir nicht erzählt, was mit meiner Schwester ist, was mit meinem Vater ist, man hat mich dann vernommen. Das Einzige, was ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich in den Protokollen meiner Aussage noch die vielen Rechtschreibfehler der Polizei rausgestrichen habe. Das könnten Sie sehen. Damals 14, aber ich sage natürlich, bin mir vorgekommen wie verhaftet, ja. Und dann hat er auch nicht mehr weitergefragt, der Vorsitzende, er wollte es eigentlich so ein bisschen wegbügeln. Aber auch bei diesen Phantombildern des Vaters jedenfalls, das meine ich jetzt überhaupt nicht blöde, aber die Töchter sind akademisch ausgebildet, der Vater hat noch am ehesten sprachliche Probleme ein bisschen bei der Erstellung des Fotobildes und er hat immer gesagt, irgendwie stimmt das nicht. Er hat immer gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Aber da ist nicht gut gedolmetscht worden. Ich glaube, da ist sogar gar nicht gedolmetscht worden. Insofern ist natürlich auch das Problem heute, wir arbeiten nach wie vor mit Material, was einfach nicht gut ist, aus 2001 und damals auch nicht vernünftig gearbeitet. Das ist halt auch unglaublich schwierig, wenn solche, ja, und das ist schon eine Form von Rassismus, wenn man sich nicht alle Mühe gibt, die man sich geben kann bei der Feststellung der Tatumstände und dass man dann nachher halt dran zweifelt, vielleicht ist die Erinnerung von ihm noch falsch, so könnte Götze das ja retten, der Vorsitzende, das ist dann die Folge. Es geht halt immer zu Lasten der Opfer. Es dreht sich immer alle Schlechtbehandlung und die schlechte Arbeit nachher irgendwann wieder gegen die Opfer, die dann weniger glaubwürdig erscheinen, weil das Bild ja nicht stimmen kann.
Ja, sehr, sehr wichtig. Was man vielleicht noch der Vollständigkeit halber erwähnen sollte, also die terroristische Vereinigung NSU ist, da gibt es natürlich Überschneidungen zu den
anderen. Darf ich mal was fragen? Wollen wir das anschließend machen? Ja. Erstmal geht es erstmal kurz, so, es hat ja so eine Struktur. Und dass Sie, vielleicht können Sie Ihre Fragen klären, wenn wir natürlich die behalten. Die Brisanz, von der Sie jetzt erzählen, dann wieder weg. Das ist natürlich ungeheuerlich, ja? Dass ein Staat ein solches Verhalten am Tag legt und solche Verschleierungen macht. Das finde ich, also fühle mich versetzt in einen Staat, der ganz gezielt vertuscht hat.
Haben Sie eine Frage, eine konkrete?
Ja, das ist ja schon mal eine Aussage.
Okay.
Ich springe nochmal richtig sauer, dass ich in einem Rechtsstaat lebe, der nicht wirklich einen Rechtsstaat verdient, gesagt zu werden.
Ja, dafür protestieren wir und ich hoffe, dass sich ganz viele anschließen. Aber ich würde jetzt bitten, dass Sie vielleicht die Frage, wenn Sie noch eine haben, oder Frage noch einmal zurückstellen. Machen wir anschließend. Ne?
Was sind die zentralen Beweismittel für die terroristische Vereinigung? Das ist dieses, das werden Sie alle kennen, dieses Bekennervideo, das auch noch zynisch als Paulchen-Panther-Video dargestellt ist. Also so eine verquere Art von Humor noch darstellen soll. Das ist das Hauptbeweismittel, um überhaupt die Mordserie zurechnen zu können. Das ist auch die Grundlage der terroristischen Vereinigung. Dort wird ja auch der Name NSU verwandt. Dann gibt es ein sogenanntes Pogromli-Spiel. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das ist eine, das haben die beiden Uwes wohl und auch die Beate in feiner Handarbeit für hergestellt, haben sich sehr viel Mühe aufgegeben, hat uns ein Zeuge beschrieben, dass sie sogar die Würfel aus Holz handgemacht haben, also dass sie so eine Leiste zurechtgeschnitten haben und so weiter. Ein Monopoly-Spiel, in dem es halt statt Bahnhöfe KZs oder statt Hotels KZs gibt und so weiter. Und dann heißt nicht gehe zur Polizei, sondern gehe zum Juden und also so diese Ereigniskarten. Also böse, antisemitisch, sehr widerlich, das haben die damals in recht großer Stückzahl. Also wir wissen von mindestens 20 Exemplaren, wahrscheinlich deutlich mehr, in Handarbeit hergestellt und in der Szene für 100 Euro. Man muss sich vorstellen, das war ein Umfeld, in dem es nicht viel Geld gab. 100 D-Mark, für 100 D-Mark verkauft und das scheint ganz guten Absatz gefunden zu haben. Ein weiteres Beweismittel, was auch ein bisschen die Ideologie zeigt, ist für André Kappke, auch ein bekannter Thüringer Neonazi, für den ist eine Geburtstagszeitung gefertigt worden, in der Zeit, als sie schon im Untergrund waren, die drei, die sich auch in die gedreht hat, wo auch von Witzen über den Holocaust, eine Mordserie, alles halt in so einem, ich will es fast nicht Humor nennen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, also aus deren Sicht ziemlich lustig gemacht, wie ein Baby eine Mordserie an Ausländern macht und so weiter, wirklich unterste Schublade, aber wo man schon gesehen hat, dass 98 eigentlich die Weichen schon gestellt waren und das in dem Umfeld auch hoffähig war. In der Frühlingsstraße sind ja auch die Überreste dann eines Zeitungsarchives gefunden worden. Also die Leute haben noch schön von ihren Anschlägen ein Archiv angelegt. Und das ist natürlich auch was, auf zwei Zeitungsausschnitten konnten die Fingerabdrücke von Beate Zschäpe gefunden werden, was im Nachhinein der Frau Zschäpe wohl zum Nachteil gereichen wird, denn in so einer Wohnung mit 20 Waffen und einem Zeitungsarchiv und Sprengstoff, ein Zeitungsarchiv über alle Anschläge gewohnt zu haben, auf dem Computer Listen zu haben von 10.000 potenziellen Anschlagszielen und so weiter und sich dann in der Verteidigung darauf zu berufen, im Zweifel hat sie es nicht gewusst, weiß ich nicht, ob das vom Erfolg gekrönt sein wird. Habe ich schon gesagt, wiederhole mich, aber auch die Seite muss mal beleuchtet werden, über die Opfer wird so viel gesprochen, also was, wie dieses Opfer aus der Propsteigasse aufgetreten ist, das war wirklich ein starker Auftritt. Sie hat auch ein bisschen das Spiel umgedreht in diesem NSU-Film, ist ja zu der Propsteigasse wird ja dieser Anschlag dargestellt und dann ist da dieses Zitat, nun wissen auch die, was uns der Erhalt der deutschen Nation wert ist, oder der deutschen
Nation, das wird ihr Name genannt.
Genau, und ich glaube, es wird sogar ihr Name genannt, genau, nun weiß sie auch die, was uns der Erhalt der deutschen Nation wert ist. Und das hat sie zitiert und hat gesagt, ja, in dem Augenblick, als das dann rauskam mit dieser, dass das Nazis waren, habe ich schon gedacht, was soll ich in diesem Land, wenn diesen Leuten der Erhalt der deutschen Nation das wert ist, was mir passiert ist. Aber dann habe ich mir überlegt, das ist, was sie wollen. Und jetzt erst recht. Und deswegen bleibe ich hier, ich gehöre hierher, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier meine Ausbildung gehabt, ich habe hier meine Freunde. Und jetzt erst recht. Und sie hat das in so einer Stärke gesagt, und wie sie die Leute angeguckt hat. Klar, das kann man nicht von jedem erwarten, das ist ein... Ja, es ist was Besonderes, aber das war wirklich, wirklich sehr eindrucksvoll. Auch, was man sieht von der Familie Josgard aus Kassel, wie die Mutter dort, die ihren Sohn verloren hat, wie die, viele Anwälte haben vorher gesagt oder Leute, ja, Zschäpe muss sprechen. Habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle, weil klar, das ist das Recht der Verteidigung, dass sie nicht spricht, aber als Frau Josgard sie nicht vorwurfsvoll, nicht irgendwie, sondern hat gesagt, Sie sind eine Frau, ich bin eine Mutter, ich will Ihnen sagen, ich schlafe seit dem Tod meines Sohnes, ich schlafe keine Nacht mehr durch. Und ich will, dass Sie das wissen und ich will, dass Sie wissen, dass Sie das ändern können. Sagen Sie mir, also sinngemäß sage ich das jetzt, sagen Sie mir, was ist mit meinem Sohn passiert, warum haben Sie das gemacht? Also da, ich sage das jetzt nur, um zu zeigen, also man sieht da wirklich, ich habe unglaublichen Respekt davor, wie manche Menschen dort damit umgehen können und was für eine Stärke die dort zeigen. Und das zeigt uns so sehr, ja, welchen Sinn oder wie gerne wir noch mehr erreichen würden in diesem Prozess. Gut, anderes Kapitel, ein weniger schönes, ist der Staat. Was hat diese Beweisaufnahme uns über den Staat gezeigt? Klar, die Debatte V-Leute. Hört man immer wieder, Temme, habe ich vorhin schon erwähnt, der am Tatort saß, während Halit Josgard erschossen wurde. Das ist natürlich das größte Rätsel. Aber diese V-Leute, ohne das jetzt im Einzelnen aufzuarbeiten. Aber Der NSU ist ein Kind des THS, des Thüringer Heimatschutzes. Der Thüringer Heimatschutz wurde von Brandt maßgeblich aufgebaut mit dem Geld des Verfassungsschutzes. Als das Trio untergetaucht ist, nachdem bei ihnen schon 2 Kilo TNT, wo man sich auch mal die Frage stellen kann, wo das eigentlich herkommt, gefunden wurde, sind die in Chemnitz untergetaucht. Ich weiß nicht, wie viele V-Leute direkt um sie herum waren. Also das, aus welchen Gründen sie damals nicht geschnappt wurden, das vermag ich nicht zu sagen, aber dass man sie damals hätte kriegen können, wenn man es gewollt hätte, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und was, wo wir nicht ganz wissen, wie wir das deuten sollen, aber das war sehr interessant in diesem Prozess. Also das war jetzt der Beginn des NSU ein bisschen, wo der Staat eine zwielichtige Rolle spielt, und das Ende des NSU. Am 4.11. wurden die Leichen von Mundlos und Böhnhardt gefunden. Am 5.11. um 3 Uhr irgendwann kam ein Gutachten, also war die Identität von einem der beiden klar. Der ermittelnde Polizist hat gesagt, um 3 Uhr lag es auf seinem Schreibtisch, er hat um 8 Uhr seinen Dienst angetreten und hat es dann da erfahren. Komischerweise sagt jemand vom Thüringischen Landesamt für Verfassungsschutz, dass er von dieser Person am 4.11. schon angerufen wurde, also bevor die offizielle Identifikation da war, und gefragt wurde nach Cepe, weil die anderen beiden tot seien. Das konnte er uns auch nicht erklären, wie das gekommen ist, aber das ist auch so ein Punkt. Also Beginn und Ende des NSU werfen doch ein paar Fragen auf, die dieser Staat nicht beantworten wird, aber die wir gerne beantwortet hätten. Was ein kleiner Randaspekt ist, der Beweisaufnahme, ist, was wir gesehen haben, da kannst du vielleicht mal was zu sagen, wenn ich die ganze Zeit rede. Naja, das ist jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt so ein bisschen. Okay, dann. Oder dann doch niemand.
Wir waren gerade eben schon, oder Stefan war gerade eben schon bei der Frage des Abtauchens in Chemnitz. Und ich finde, da muss man schon eine Sache noch wichtig machen, weil die muss man kapieren. Sonst versteht man, glaube ich, nicht, was damals los war. Also einmal, die sind nach Chemnitz und da hat derjenige sie gleich untergebracht, der ihnen 2 Jahre vorher auch den Sprengstoff besorgt hatte. Der hat damals noch, oder zu dem Zeitpunkt etwas später, angefangen für das Landeskriminalamt zu arbeiten und hat später auch dazu beigetragen, dass da Nazis verurteilt worden sind im Zusammenhang mit dieser Band Lanzer. Er hat nämlich in dieser Musikorganisation Blood and Honor, also eine Organisation war, die ganz viel über Hardcore-Nazi-Musik, aber auch über ein offenes Bekenntnis zum bewaffneten Kampf gemacht hat. Sich so als elitäre Organisation, ein bisschen wie Rocker organisiert, verstanden hat, ganz stark so Musikproduktionen, CDs und Konzerte gemacht hat und mit Tausenden von wirklich widerlichsten Scheißmusik-CDs den Markt auch überschwemmt hat. Und die Konzerte veranstaltet haben mit vielen Teilnehmern, zum Teil auch so, obwohl die Polizei die in manchen Bundesländern verhindern wollte, so gut organisiert, dass das nicht ging. Da war es 96 so gewesen, dass gefragt worden ist von einem von den 3, wir brauchen Sprengstoff, dann kümmere mich mal um. Dann hat er 2 Kumpels gefragt von Blood and Honor, und der eine hat gesagt, ja, ich habe keinen Sprengstoff. Der lieferte dann so jedenfalls die Akten, die Aussagen, dieses TNT an, aber keine Zünder. Als man abgetaucht ist, hat er einem direkt wieder weitergeholfen. Und hat genau dann in diesem Zeitraum, auch im Sommer 2008, gab es in Chemnitz dann auch Treffen, dann ein anderes Treffen, in denen man diskutiert hat, da war noch ein weiterer V-Mann am Tisch, wo man diskutiert hat, wie man die jetzt unterbringt und wie man denen Waffen besorgen kann. Das ist auch mal per SMS geschickt worden. Das ist also ganz offen verhandelt. Das ist also ganz offen behandelt worden, aber das war auch damals denen ihr Thema. Es war damals in der Nazi-Szene, und das muss man im Kopf haben, auch im Westen, aus verschiedenen Nazi-Gruppen offen das Thema, wie bauen wir bewaffnete Zellen auf, wie können wir Zellen miteinander verbinden, wie können wir Waffen besorgen, wie können wir den bewaffneten Kampf voranbringen. Man hat sich dazu bedient, eine Ideologie, die man aus den USA geholt hat, das kann ich vertiefen, müssen wir jetzt aber an der Stelle nicht machen, indem man gesagt hat, wir wollen einen führerlosen Widerstand, wir brauchen Netzwerke von Zellen, die nur über Einzelpersonen verbunden sind. Und das ist einmal gemacht worden aus diesem Spektrum von Blood and Honor, und es ist andere Mal gemacht worden aus diesem Spektrum, die sich jetzt immer freies Netz Süd oder West oder was nennen, wo auch ein paar jetzt gerade verboten worden sind, die es immer noch gibt. Diese Netzwerke gibt es immer noch. Blood and Honor ist 2001 verboten worden. Vielleicht war das der Grund, dass man damals im Jahr 98, 99 seine V-Leute bei Blood and Honor nicht offenbaren wollte. Aber es gibt noch einen Teil dieser Netzwerke, die genau so aufgestellt waren und weitergemacht haben. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man über die Gefährlichkeit von Nazis redet und wenn man behauptet, mit dem Ton von Uwe Mundlose, Uwe Bühnhardt, wäre der NSU zu Ende. Und diese Netzwerke haben auch sofort bereitgestellt und haben gesagt, was kann man für euch tun? Besonders eine Wohnung, Waffen, das ist diskutiert worden ab 98. Und das war Chemnitz. Und da haben die gewohnt in mehreren Wohnungen. Und diese Wohnungen waren quasi immer in Sichtweite und so weiter von anderen Nazis, die sie kannten. Das heißt, die haben da in ihrem Viertel gewohnt. Es geht mir jetzt nicht nur darum, zu erklären, dass das mit Sicherheit der Verfassungsschutz und die Polizei mitgekriegt haben, sondern auch, die mussten nicht untertauchen, die sind einfach umgezogen und haben dann ganz normal mit ihren Leuten gewohnt und haben ihre Fahrradtouren gemacht und konnten ganz normal sich vorbereiten und haben sich dann beispielsweise so vorbereitet, sie hatten anfangs eine kleine Wohnung, dann haben sie schon mal eine Kündigung vorbereitet und nach dem ersten Banküberfall, der geklappt hat, wurde die Kündigung dann auch losgeschickt, dann konnte man sich ja eine bessere Wohnung leisten. Das war also relativ normal gegen ihr Leben in Chemnitz, und dann sind sie ja später nach Zwickau umgezogen, da war es ähnlich.
Ja, das passt ganz gut dazu, weil später dann, als sie aus Chemnitz weggezogen sind, sind sie nach Zwickau gezogen. Erst in die Polensstraße, dann in die schon besagte Frühlingsstraße. Und das war auch ganz interessant in der Beweisaufnahme, wenn man dann, das waren dann wirklich keine jetzt aktiven Nazis mehr, aber die überhaupt nicht aufgefallen sind dort im wirklich auch sozialen Prekariat, wo wirklich durch und durch Nazi-Überzeugung, die aber gar nicht bei sich selbst als Nazi-Überzeugung wahrgenommen werden und einfach dort in einem bestimmten Milieu die Mitte sind, wie sie sich da bewegen können und überhaupt nicht aufgefallen sind. Und wenn man jetzt hier über die Kolbstraße auch sowas hört, wie, hier wäre eine Parallelgesellschaft. Also ich muss echt sagen, in der Beweisaufnahme als ich das gesehen habe, habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, das ist aber wirklich eine Parallelgesellschaft. Also da ist mir schon eiskalt den Rücken runtergelaufen, wenn da irgend so ein Pratzke sitzt und wo sie dann ganz normal erzählen, ja, wir sitzen in meinem Keller und trinken unsere Bier und Beate war ja auch ein Wittelmäuschen und sonst was. Also wo man merkt, bei dem Gehirn kommt gar nicht an hier. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die saßen da unter dem Hitlerbild, aber das war nicht schlimm, das Hitlerbild, weil das war ein Andenken an den netten Nachbarn, der an dem wo sie gestorben ist. Nein, ich weiß nicht, woran er gestorben ist, aber. Und bei dem im Gehirn, es hat sich auch gar nichts geändert durch die Taten, weil die Beate war ja total nett. Ja, das war ja eine von uns. Und das haben wir dann durchweg bei dem ganzen späteren Umfeld. Die finden, sie werden jetzt gestalkt von der Presse und was da alles an Verschwörungstheorien ist. Aber die Beate war nett, das war eine von uns. Dass die jetzt da mit dem Mord von, was weiß ich, wie Leuten zu tun hat, das ändert eigentlich nicht wesentlich was. Also das fand ich was ganz Erschreckendes, was über unsere Gesellschaft aussagt. Und das da komme ich jetzt ein bisschen zum Abschluss zu den offenen Fragen, die wahrscheinlich auch dieser Prozess nicht klären wird, aber was alles jetzt auch schon angerissen wurde, nämlich die Frage, gab es Unterstützer vor Ort, ist für mich verknüpft mit der Frage der konkreten Opferauswahl. Es ist klar, es sollten Menschen mit Migrationshintergrund, Kleingewerbetreibende sollten betroffen werden, aber warum genau die? Da haben wir keine Ahnung in dem Prozess, da wird auch nicht richtig, das wurde auch von der Anklage nicht gefragt, aber ich glaube, also bei der Kolbstraße kann man noch auf die Idee kommen, okay, da kommt jemand Außenstehendes vielleicht auf die Idee, aber wie ist man auf die Propsteigasse gekommen? Wie ist man auf den Dönerladen in Rostock, der da wirklich in der Gegend ist, wo man sonst nicht hinkommt? Wie sind die Leute auf diese Opfer gekommen? Kann eigentlich nur sein durch Tipps, durch Unterstützer vor Ort. Da schweigt die Anklage, da schweigen die Untersuchungsausschüsse zu. Das weiß man einfach nicht. Wahrscheinlich wird diese Frage offen bleiben. Ist schade, weil Axel hat schon angedeutet, weil das natürlich sehr viel über die Gefährdungslage sagt. Also man kann sich ja nicht sicher fühlen, wenn lauter Leute, die das unterstützt haben, die das gebilligt haben, die da mitgemacht haben, noch auf freiem Fuß sind und das Ganze vielleicht als Erfolg sehen. Auch die Frage, was wusste der Verfassungsschutz wirklich, werden wir nicht lösen können, das werden sie uns nicht sagen. Wir werden nur zeigen können, was wir in dem Prozess versuchen, was wir hier versucht haben, dass das unglaublich ist, wie viel er wissen musste. Sie werden uns nicht sagen, was sie wussten, aber er musste eine ganze Menge wissen, weil so blind können die nicht sein. Zum Abschluss, wenn man ein bisschen wertend sein will, es gibt immer diese juristische Kategorie des Nachtatverhaltens. Das ist immer strafschärfend oder strafmildernd. Wenn man danach dem Opfer ein bisschen Geld gibt, dann gibt es weniger Strafe. Wenn man danach sagt, er hat es verdient, dann gibt es eine höhere Strafe. Wenn man das jetzt mal auf den deutschen Staat und die deutsche Gesellschaft anwendet, letzte Woche ist eine Umfrage veröffentlicht worden, in der es dann hieß, warum auch immer rechtsextreme Ansichten in Deutschland seien zurückgegangen. Zugleich hieß es aber auch, dass ich glaube 76% der Befragten gemeint haben, das Flüchtlingsrecht sollte strenger in Deutschland gehandhabt werden. Ein Riesenanteil der Befragten hat gesagt, Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie eine Verbannung, dachte ich, gibt es seit dem Mittelalter nicht mehr. Und Moslems sollte hier die Einreise, also das sollte nicht möglich sein, dass Moslems nach Deutschland einreisen, den Leute der Zuzug verboten werden. Also da kommt man wirklich zu einem ernüchternden Ergebnis, das ist auch der Gegensatz zu dem Schönen, was wir hier sehen. Also wenn eine Gesellschaft, die so viel Erfahrung mit Rassismus aus ihr selbst hat, immer noch zu solchen Ergebnissen kommt. Und ein großes Thema ist auch in den populären Medien immer, oh je, wie schlimm denn die Dauer des Verfahrens hier sei, also wenn es gar nicht mehr darum geht, wie wenig aufgeklärt ist, sondern wie lange das Ganze schon dauert. Da muss ich sagen, ist mein Urteil über unsere Gesellschaft kein mildes. Und für den Staat, der danach Akten schreddert, der eine Bundesanwaltschaft anstellt, die diese komische Anklage verfasst, deren Hauptthese ist, naja, der NSU besteht ja nicht mehr. Und wenn wir erleben müssen, dass diese Woche im Transparent in Berlin, auf dem stand NSU-Doppelpunkt, Nazis und der Staat Hand in Hand, dass dann Polizisten kommen mit der Feuerwehr und das rausschneiden, weil es eine Beleidigung des Staates wäre, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass dieser Staat irgendwas gelernt hat. Und ja, das wäre mein Abschluss.
Ich will nur noch eines hinterher schieben. Die Dauer des Verfahrens, das ist gar nicht lang. Das ist viel schneller, als wir gedacht hätten. Wenn man ansonsten beim Landgericht 10 Morde, zwei Bombenanschläge und ähnliches verhandeln müsste und zusammenrechnen würde, wie lange man daran verhandelt, dann würde man auf mehr als 2 oder 3 Jahre kommen. Jeder, der die Erwartung hat, dass man so ein Verfahren in einem Jahr zu Ende kriegt, der will entweder rumtricksen und jemanden verleumden oder der hat keine Ahnung. Es tut mir ganz leid
für die Leute, beispielsweise, die verletzt worden sind in der Kolbstraße, die letztes Jahr, die vor einem Jahr schon mal eine Ladung gekriegt haben und gedacht haben, sie müssen kommen, denen wir dann gesagt haben, na gut, vor der Sommerpause sollt ihr drankommen. Jetzt sagen wir Ende September. Mit guter Chance wird das erst im Dezember sein. Wir wissen es einfach nicht. Aber, und das wollte ich jetzt schon nochmal sagen, denn irgendwie wir machen unsere Arbeit ja nicht in erster Linie für die Bundesanwaltschaft. Ich hätte nicht gedacht, in den ersten Monaten des Prozesses, in denen dieses Gericht, der Vorsitzende, immer wenn wir mal Vorstöße gemacht haben, das Thema auszuweiten, mal auf andere Strukturen zu schauen, hat er sehr aggressiv reagiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es uns in dem Umfang, wie es jetzt tatsächlich gelungen ist, dass wir es schaffen, das zu erweitern. Dass jetzt im Sommer noch die Kollegen von Temme, von dem Verfassungsschutz aus Kassel, alle kommen müssen und befragt werden zu den Tagen, was der wusste, ist ein Riesenerfolg. Das war nicht abzusehen. Dass inzwischen klar ist, dass wir nicht nur den V-Mann hören werden, Brandt, der den Thüringer Heimatschutz überhaupt gegründet hat, der die überhaupt zusammengebracht hat, sondern jetzt schon es geschafft haben, dass einige mehr gehört werden. Das hätten wir auch nicht gedacht. Wir sind da in so einem Kurs immer an der Grenze dessen, was zulässig ist, immer mehr reinzuholen, um das Ganze zu beleuchten in einem Ausmaß, das deutlich über die Anklage hinausgeht. Und wir sind relativ erfolgreich bisher und das ist auch gut. Und das gelingt auch deswegen, weil wir immer wieder, weil wir nicht nur als Anwälte unsere Arbeit machen, sondern weil wir wirklich aus verschiedenen Städten von antifaschistischen, antirassistischen Initiativen Informationen kriegen, weil wir uns in den Hintern treten, dass wir noch mehr machen, aber wir kriegen auch Infos. Das ist wirklich toll und das funktioniert. Und das wollte ich nur schon auch mal sagen. Natürlich ist das Blöde für die Leute, dass sich das immer weiter rauszögert. Aber im Moment ist es gut, dass es sich rauszögert, weil wir mehr rankriegen, weil wir mehr Druck ausüben können und weil wir sicherlich nicht das alles aufklären. Aber jedes bisschen, was wir mehr als Aufklärung rauskommen, ist was wert und ist den Kampf wert. Das ist der Auftrag, wie ich ihn jedenfalls von meiner Mandantin gekriegt habe. Möglichst viel rauskriegen.
Herzlichen Dank an diesen Teil. Jetzt will ich einfach nur offiziell sagen, und das hängt natürlich von euch beiden ab, wir haben bis um 6:30 hier das so angesetzt. Wir haben aber diesen Raum noch nur knappe Stunde und danach haben wir die nächste Veranstaltung hier. Die Frage ist natürlich jetzt von euch beiden, wie weit ihr noch in der Lage seid, nach euren ganzen Auftritten heute und Anwesenheit und Hitze, noch Fragen zu beantworten. Ich würde gerne eine Sache, die mich umtreibt, loswerden. Ich weiß nicht, wer das Theaterstück schon gesehen hat. Jedenfalls gibt es gleich, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, gibt es eine Videoprojektion eines Politikers, eines Lokalen, der sagt, unter anderem, ich finde auch andere Sachen skandalös, aber das Letzte war, ja, das wüssten die ja hier auch nicht so in der Kolbstraße, ne? Eigentlich, also das sage ich jetzt mit meinen Worten, das Prinzip der Demokratie, der Gewaltenteilung, also so Forderungen an ihn, die gestellt würden, ne? Dass hier die Politik keinen Einfluss auf die Justiz und die Polizei haben kann. Und das finde ich einen Skandal. Also doppelt gesehen. A, die sind so doof, die wissen nicht, wie Demokratie funktioniert. Und ich wasche meine Hände in Unschuld, ich bin Politiker, ich habe nichts damit zu tun. Ich würde das gerne als Überleitung zu meiner Frage benutzen, und zwar, welche Aussichten, wenn jetzt schon die ganzen verzweifelten Hoffnungen auf den Prozess, die ja immer noch da sind, nicht befriedigt werden können, welche Aussichten seht ihr in Bezug auf den jetzt neu eingerichteten NSU-Untersuchungsausschuss in NRW, beziehungsweise überhaupt Landtagsuntersuchungsausschüsse, nachdem der große im Bundestag ja schon beendet ist? Seht ihr da irgendeine Chance, dass es eine Aufdeckung gibt, die auch letztlich den Betroffenen helfen kann?
Ja, also ich habe da nur die ganz pauschale Meinung, ich bin froh, wenn das Thema einfach weiterkocht. Ich meine, das ist Es ist so, Aufklärung ist ein Prozess und das wird nicht beendet sein mit diesem Verfahren, das wird nicht beendet sein mit einem Untersuchungsausschuss. Und so, je länger das Thema in der Öffentlichkeit ist, je länger sich Journalisten, Interessierte, wer auch immer, irgendwelche offiziellen Institutionen mit diesem Thema beschäftigen, das halte ich immer für positiv. Und es ist natürlich auch so, dass auch wenn wir versuchen, sehr, sehr viel reinzubekommen in diesem Prozess, dass einfach bestimmte Thematiken, die wir jetzt einfach in dem Strafprozess keinen Raum haben, die vielleicht eher Sachen für den Untersuchungsausschuss sind. Und deswegen halte ich das für grundsätzlich immer positiv.
Also ich bin davon überzeugt, dass es nicht die Aufklärung gibt. Es wird nicht so sein, dass wir irgendwann einen finden, der kann uns das alles erklären. Und wir werden auch nicht einfach irgendwo eine Blaupause für alles, was der Verfassungsschutz gemacht hat, finden. Ich glaube auch, dass trotzdem jedes kleine Detail, was wir mehr rausfinden, wichtig sind. Und ich glaube, wir müssen auch eines sehen. Das ist nicht nur eine Geschichte passiert. Es ist nicht nur ein Komplott des Verfassungsschutzes oder eine Pannenserie oder sonst noch was. Hier greifen verschiedene Sachen ineinander. Tatsächlich hat der Verfassungsschutz hier etwas zu verbergen. Das müssen wir sehen und feststellen. Und da kann jedes an mehr Bohren nur hilfreich sein. Und wenn Sie gar nichts sagen, vielleicht können Sie so nicht weitermachen irgendwann. Da ist jede Information nützlich. Es gibt aber auch andere Aspekte, die ganz anders zusammenkommen. Dass nicht immer ein Dolmetscher da ist, wenn er notwendig ist. Dass Nichtdeutsche eher als kriminelles Risiko gesehen wird und so weiter. Hängt nicht nur davon ab, dass da jemand ist, der Rassist ist und überzeugt ist, die sind böse, sondern dass das bisher so gemacht wird, gelehrt wird an den Polizeischulen, die Statistiken werden so gemacht, die Bemessungsgrundlagen dafür sind so und es wird kein Geld zur Verfügung gestellt. Und natürlich ist jeder dieser Untersuchungsausschüsse und der Prozesse und so weiter eine Chance, da was weiterzudrücken. Das mag dann keine revolutionäre Veränderung sein, aber vielleicht eine ganz kleine. Vielleicht wird das unmöglich gemacht. Vielleicht wird irgendwann überdacht, dass diese Statistiken, die der Ausbildung zugrunde gelegt werden, jedenfalls nicht mehr die Ordnungswidrigkeiten aus dem Ausländerrecht umfassen, wenn man feststellt, wer ist wie kriminell. Dass vielleicht sie gezwungen werden, wie in anderen Ländern, in jedem Strafverfahren zu prüfen und zu begründen, ob ein rassistisches Motiv zugrunde liegt oder nicht. Und wenn man so etwas erreichen kann, und wenn man es über 5 komische parlamentarische Untersuchungsausschüsse machen will, dann wäre das mehr, als sie in zig Legislaturperioden mit anderen Sachen erreicht haben. Insofern, ja, ich glaube, das ist alles gut und richtig und man soll so viel da zwingen, wie man kann.
Okay. Ja, ich würde gerne jetzt vielleicht also öffnen für eine Fragerunde, die wir sammeln und dann vielleicht die 2 anwesenden Anwälte bitten, soweit sie in der Lage sind, das zu beantworten. Also beziehen zu ihrer Aufgabe auch, nicht vielleicht jetzt zum ganzen Hintergrund, weil da gibt es andere Einrichtungen, andere Stellen, wo das dann auch diskutiert werden kann. Also hier haben wir 2 Fachleute, die zum Prozess was sagen können. Ich weiß nicht, ob es da Fragen gibt. Dann komme ich mal mit dem Mikro, das möchte ich von dem Kabel her besorgen. Da war die erste Meldung.
Wie beurteilen Sie denn die Berichterstattung in den Medien, gerade aufgrund der Komplexität des Prozesses? Sehen Sie das als, dass das alles korrekt wiedergegeben wird?
Die Medien. Wir sammeln jetzt mal, oder? Das wäre sinnvoll.
Ja, ich wollte erstmal vielen Dank. Habe ich was falsch gemacht? Für euren Mut. Ich wollte wissen, ganz konkret, wer und wo heißt, die Bundesanwaltschaft hat entschieden, die Anklage so zu führen? Das ist für mich als Nichtjuristin ganz unkonkret. Ist das die Bundesanwaltschaft in Person? Oder haben da Politiker mit was zu tun? Wer hat wo da rechts was zu sagen? Oder nimmt sich das Recht? Für mich, vielleicht könnt ihr da was Konkretes sagen, vielleicht auch nicht. Dann noch eine zweite Frage stellen. Wie groß ist euer Handlungsspielraum im Prozess selbst, solche zum Beispiel strukturellen Dinge anzusprechen, Rassismus in unserem Staat? Ihr könnt das klar hier so auf Veranstaltungen machen und euren eigenen eine Öffentlichkeitsarbeit machen, aber im Prozess selbst, habt ihr da Handlungsspielraum, solche Dinge anzusprechen oder den Finger drauf zu legen?
Da ist noch eine Wortmeldung, ist noch irgendwo den Thema, den ich übersehen habe, aber
okay. Also ich wollte fragen, auch so ein bisschen in die Richtung wie die Vorrednerin, auf welcher gesetzlichen Grundlage eigentlich die Anklage der Bundesanwaltschaft also erklärt wurde, weil so wie sich das alles anhört, kann es ja eigentlich nicht rechtens sein. Also bei der Faktenlage, Sachlage, Aktenlage und, kann das doch eigentlich nicht rechtens sein. Und gibt es kein Gesetz dann, das das verbietet. So. Und außerdem würde ich gerne wissen, wie das ist, mit, wenn der Vater von der iranischen Zeugin, wenn der sagt, weiß ich nicht, ist was nicht richtig, ne? Also wegen diesem Phantombild. Ist das denn irgendwo dokumentiert, dass er das gesagt hatte? Und was ist jetzt, also wenn er sagt, eigentlich war das, sah ja so aus oder so, oder was ist dann? Also wieso fällt das dann einfach weg?
Okay. Jetzt noch eine Frage? Ja?
Ja.
Ja, dann wirklich drum, wenn das möglich ist, haben wir so ein paar Stichworte aufgeschrieben.
Also die Darstellung in den Medien, das ist pauschal natürlich schwer zu sagen. Es gibt schon einige Medien, die sehr präzise berichten, die auch jeden Tag berichten, die sehr genau berichten. Es gibt andere, die halt immer nur nach einem kleinen Skandal und der Farbe von Chibis Kleid schauen. Ich finde das insgesamt klar, unsere Medien funktionieren so, die wollen verkaufen. Wenn Chibi irgendwie sich schminkt oder nicht, dann ist das Thema, dann ist es interessanter als was anderes. Auf der anderen Seite gibt es wirklich einige Medien, die sehr, sehr kontinuierlich berichten. Ich finde auch nicht, dass das Interesse total nachgelassen hat. Ich finde, das ist immer noch recht gut. Aber klar, was mich am meisten annervt, ist, dass die am schlimmsten und am ekligsten berichtet haben über ihre Kenntnisse zu Bezügen der Ceska-Morde in die türkische Kriminalität und in die Schweiz und so weiter, der Spiegel beispielsweise, das gibt überhaupt nicht sehr, heute tun sie, als wären sie die Verkünder der Wahrheit. Das ist widerlich. Das ist wirklich unglaublich. Und das waren noch, ich glaube, 10 Tage bevor diese Bekennung nach dem Tod von diesen zwei Uwes rausgekommen ist mit den DVDs, gab es noch eine konkrete Spiegelspur in die Schweiz. Die sind nicht gewillt und nicht in der Lage, und so funktioniert halt Marktwirtschaft, deren Freund ich deswegen auch nicht bin, aber die verkaufen halt. Das ist halt eine Ware. So. Und trotz alledem, jede Berichterstattung ist gut und das ist schon ganz erfreulich insgesamt noch. Ja. Die Anklage, die sind zuständig davor, wie kann das sein? Natürlich ist die Bundesanwaltschaft, ist dem Justizministerium des Bundes unterstellt. Das heißt nicht, dass die denen konkret sagen dürfen, da schreibt ihr das hin oder schreibt ihr das, aber da gibt es natürlich schon eine Bewegung. Ich bin mir auch gar nicht sicher, die Bundesanwaltschaft würde sagen, Leute, was wollt ihr denn? Das ist passiert, wir müssen eine Anklage machen. Das Allerschlimmste wäre, wenn es da einen Freispruch gäbe. Wir haben halt die Anklage so rausgenommen, dass wir sicher sein können, dass es dann auch eine Verurteilung gab und dass die Geschädigten damit auch zufrieden sein können. Ich halte das auch für einen Trick, aber das ist mit jeder Anklage so. Das ist zulässig, da kann man als Nebenklägervertreter ohnehin am wenigsten gegen machen. Die können ja weitere Verfahren noch führen. Ich halte es politisch für einen Skandal, aber zulässig ist das allemal. Da gibt es kein Gesetz dagegen. Die machen ihre Arbeit und das muss man vielleicht allgemein öfters verstehen. Strafjustiz ist halt auch ein Politikum, natürlich. Und insbesondere, wenn eine Anklageschrift von der Bundesanwaltschaft gemacht wird und die Verhandlung beim Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts gemacht wird, dann ist das Politik, natürlich, nach innen. Und dann wird auch unter politischen Gesichtspunkten entschieden, wie die Anklage gefasst wird. Und insofern ist natürlich immer schon die Bundesanwaltschaft eine sehr politische Staatsanwaltschaft und macht das nach den Vorgaben.
Auf der anderen Seite sicherlich auch juristisch aus Ihrer Sicht, so können Sie das Ganze über die Bühne bringen, glauben Sie jedenfalls.
Und zu der Frage, also mit der Anklage, vielleicht noch ein bisschen ausfüllen. Das Problem ist doch bei dem Ganzen, wir haben am 4.11.2011 ist die Tat, oder ist das aufgeflogen, die Ermittlungen gehen rund 15 Jahre zurück. Auf, da haben wie viel, ich weiß nicht, hatte mal die Zahl 500 oder 1000 Beamten vom BKA ermittelt. Die ermitteln wir erstmal alleine auf Weisung der Bundesanwaltschaft und sicherlich gibt es da Kanäle dann in die Politik zu den übergeordneten Ministerien. Das sind dann die Details. Wonach wird gefragt, wonach wird nicht gefragt? Was wird verglichen, was wird nicht verglichen? Verglichen in diesen Ermittlungen, die lange bevor der Prozess losgeht, stattfinden. Und da werden die Weichen gestellt. Wenn die These ist, was der Kollege vorhin gesagt hat, wenn die These nach 4 Wochen ist, das sind 3 Stück, und mit dem Tod von 2 war die terroristische Vereinigung vorbei, dann wird in diese Richtung gefragt. Genauso wie es in der Kolbstraße von Anfang an aus der Politik hieß, nein, rechtsextremer Hintergrund ist ausgeschlossen. Deswegen haben wir in den Akten auch keine Ermittlungen in der Richtung. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, die Anklage als solche müsste verboten sein, sondern sie ist einfach Ergebnis eines Prozesses, der bestimmten politischen Leitlinien, bestimmten Annahmen folgt, die wir jetzt halt in dem Fall nicht teilen oder womit wir unsere Probleme haben, was dann diesen Grundkonflikt, den wir haben mit der Bundesanwaltschaft, den wir zum Beispiel viel stärker haben als die Verteidigung, was in so einem Prozess schon für sich spricht, woran wir uns abarbeiten, weil wir, klar, hier, diese Anklage wird verhandelt, wir sagen, ihr habt bestimmte Fragen nicht gestellt, wir sagen, ihr hattet 32 V-Leute in dem Umfeld, ihr habt einen für den Prozess geladen. Also, das sind die Sachen, aber natürlich gibt es kein Gesetz gegen sowas, sondern das ist unsere tägliche Arbeit, zu zeigen, dass das alles so nicht ganz sein kann. Einerseits, und das ist der Spagat, andererseits, natürlich wollen wir auch eine Verurteilung. Also wir können unseren Mandanten nicht erklären, also wir fanden die Anklage politisch unkorrekt und deswegen haben wir hier so einen Druck gemacht, dass das Verfahren geplatzt ist. Ja? Tut uns leid, dass die Schäfer jetzt frei ist. Ja? Das ist natürlich auch eine bisschen schwierige Rolle, die wir haben.
Können wir bitte der Reihenfolge nach? Entschuldigung, können wir bitte der Reihe nach, weil es gibt ja andere Leute auch, die sich gemeldet haben und wir haben noch eine Frage vorher. Ja, wenn Sie im Moment warten.
Gut, zwei Sachen nochmal. Die Frage nach dem Vater, und seiner Personenbeschreibung. Das ist natürlich so, dass man in einem Prozess, in dem der Richter entscheiden muss, ob er mit den Beweismitteln, die da sind, ein Urteil spricht, kann man halt nur nehmen, was da ist. Dann hat man die Beschreibung von jemandem, der damals gesagt hat, irgendwie stimmt das schon, aber irgendwas stimmt da auch nicht. Und das Ganze wird jetzt, das war im Jahr 2001, das wird jetzt im Jahr 2014 vor Gericht nochmal wiederholt. Wenn er jetzt gesagt hätte, das ist dann halt das Ermessen des Gerichts, die nachher entscheiden müssen, reicht uns das oder bleiben bei uns Zweifel, auf der Basis dieser Beweisaufnahme ein Urteil zu sprechen. Insofern kann man das nicht wirklich beantworten. Was ich vorher sagen wollte ist, wenn in der Beweisaufnahme zu einem frühen Zeitpunkt ein Fehler gemacht wird. Das Beispiel ist, wenn man zum Beispiel Wiedererkennung hat und man zeigt falsche Fotos vor, dann ist das vielleicht für alle Zeiten verbrannt. Wenn ich falsche Warnlichtbilder für eine Warnlichtbildvorlage aussuche, das kann ich nicht mehr wiederholen. Dann hat sich schon irgendwas im Kopf des Zeugen festgebrannt. Der hat schon bestimmte Fotos gesehen und es wird nie wieder die Situation geben, dass er wirklich ganz unbefangen eine Entscheidung machen kann. Dann ist ein Beweismittel irgendwann auch verbrannt und nicht mehr nützlich. Wenn ich mit jemandem eine unzureichende Phantombild mache, dann ist es halt vorbei. Die Tochter hat ja später noch eins gemacht, da hatte sie aber das Phantombild, was der Vater gemacht hat, schon gesehen. Also das war schon alles, das ist dann irgendwann steckt der Fehler drin und den wird man nicht mehr los, insbesondere bei so langen Verfahren. Und dann ist ein Beweismittel halt irgendwann nichts mehr wert. Und das ist es auch nicht und das soll es auch nicht. Ich will jetzt nicht bei dem ganzen Wut, die wir auf Nazis haben, auf einmal die Grundsätze, dass wir natürlich nur verurteilen können, wenn es nachgewiesen ist, die will ich nicht über Bord werfen. Dafür bin ich nicht Nebenklägervertreter oder auch nicht Antifaschist. Ich will ja ein vernünftiges Rechtssystem, was tatsächlich auch nur verurteilt, wenn das eindeutig ist. Wir müssen aber feststellen, dass beispielsweise Fehler, die immer wieder gemacht werden, weil keine Dolmetscher da sind und so weiter, halt auch von Anfang an dann ein Verfahren sabotiert. Das wollte ich gesagt haben. Und das Zweite noch, inwieweit wir rassistische Ermittlungen auch direkt im Prozess thematisieren können, ist schwierig. Wir haben das teilweise schon gemacht mit Beweisanträgen, mit Befragungen von Zeugen. Das ist aber nicht ganz einfach. Erstens ist das was alles nicht zulässig, weil Polizeibeamten damals die Opfer schäbig behandelt haben zum Beispiel und rassistisch angegangen haben, hat nun mit der Anklage gegen Cepe, Emminger und so weiter nichts zu tun. Insofern werden wir da auch leicht abgewürgt. Aber wir versuchen das immer wieder, jedenfalls da, wo wir merken, dass das ein System hat, wo dieselben Formen von rassistischen Ermittlungsverhalten immer wieder auftauchen, weil es uns natürlich auch darum geht, zu zeigen, welches System hier dazu geführt hat, dass die Ermittlungen nicht erfolgreich sein konnten.
Danke. So, wir haben jetzt noch zwei Fragen und ich denke, dann gönnen wir allen eine Pause. Stefan, wir mussten jetzt gerade schon weiter zu seinem nächsten Auftritt und bei der Hitze kann sich ja jeder vorstellen, wie anstrengend das alles ist. Also sind noch zwei Wortmeldungen und dann die Antwort und ich denke, dann beenden wir das hier. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Programmpunkte, die Sie gerne nehmen wollen. Hier vorne, richtig? Noch nicht mehr? Ah, Entschuldigung, ja.
Ich habe eine Frage und zwar, jetzt tagt ja immer noch der NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen und jetzt ist hier in NRW, soll es auch einen geben, oder?
Ja, genau.
Und wenn jetzt also in diesen Untersuchungsschüssen plötzlich Sachen zutage treten würden, die unter Umständen auch vielleicht Einfluss auf den Prozess haben könnten, würde das überhaupt einfließen oder ist es in diesem engen Korsett, NSU ist beendet, es geht nur um diese fünf Personen. Ich habe zum Beispiel draußen jetzt auf der Straße, das ist vor mir neu, dass sich jetzt immer mehr Polizisten beim Thüringer Verfassungsschutz, Thüringer Untersuchungsschutz melden und ihr Schweigen brechen wollen, weil sie das nicht mehr ertragen können oder so. Das war hier hängt ja ein Plakat irgendwie in der Kolbstraße, das wäre fast. Ob das jetzt korrekt ist, weiß ich nicht genau, aber wenn es zum Beispiel so wäre und plötzlich Informationen zum Verfassungsschutz zutage treten würden, würden die dann halt Einfluss einfließen plötzlich in den Prozess?
Okay, eine Frage noch. Ja, bitte. Ja.
Also was ich noch fragen wollte, ist, also eigentlich ist ja dann eine Bundesanwaltschaft irgendwo auch gefahren in dem Fall und was ihr von unabhängigen Untersuchungskommissionen bzw. bundesanwaltschaftlichen Ermittlungen hält. Also eine unabhängige Kommission, die bundesanwaltschaftliche Ermittlungen nochmal.
Die Bundesanwaltschaft kommt.
Ja, die Bundesanwaltschaft.
Wer soll die einrichten?
Okay.
Okay.
Also ich will die letzte Frage zuerst beantworten. Natürlich kann man immer Untersuchungsausschüsse, Tribunale oder ähnliches selbst organisieren. Ich glaube, dass man solche Es gibt ja keinen formalen Rahmen, es gibt nie mehr das darauf, das wäre alles quasi nur in eigener Initiative, man müsste sich da ein Bündnis schaffen. Ich glaube, dass wir darüber nachdenken können, wenn tatsächlich alles Weitere, was in den nächsten Jahren noch passiert, nichts erbringt. Können wir immer noch schauen. Im Moment laufen ja noch Sachen, auch die Anklage der Bundesanwaltschaft ist ja jetzt nicht einfach so, wie sie mal war, zur Verurteilung gekommen. Wir sind ja in dem Prozess, wir erweitern ja das Zeugenangebot, wir hören ja mehr. Wir schauen das ja. Und es laufen Untersuchungsausschüsse. Es ist ja sehr überraschend, dass es in Hessen jetzt einen gibt und sogar in NRW. Mal schauen, vielleicht kommt Hamburg irgendwann noch dazu. Dazu bin ich bei, dann komme ich zur ersten Frage. Wir haben einen Teil der Akten aus den Untersuchungsausschüssen zu unseren Akten dazugezogen. Es gibt keine... Es gibt nicht einen Aktenbestand, den alle haben. Die sind auch überall anders sortiert und nummeriert, sodass es sehr, sehr schwer ist, zum Beispiel mit Leuten, Parlamentariern aus den Untersuchungsausschüssen, einfach mal einen Infoaustausch zu machen, bei denen ihre Aktenaufbau ist komplett anders wie bei uns. Das ist alles ein bisschen ungeschickt. Im Bundesuntersuchungsausschuss zum Beispiel gab es einmal die Situation, dass Geheimakten durften von den Mitarbeitern der Parlamentarier angeschaut werden und von den Parlamentariern in zwei unterschiedlichen Gebäuden. Und die waren unterschiedlich nummeriert. Das hatte zur Folge, dass die Mitarbeiter da drin saßen und die wichtigen Seiten für die Parlamentarier rausgeschrieben haben und die damit nichts anfangen konnten, weil die Akten unterschiedlich nummeriert werden. Die spielen schon mit allen Tricks. Aber wir spielen ja nur auch mit Tricks und natürlich tauschen wir uns aus mit allen Leuten in den Untersuchungsausschüssen. Und alles, was da reinkommt oder vieles mit Geheimakten ist, ist schwierig und das darf man ja auch alles nicht. Aber wir profitieren, alle Seiten profitieren davon, wenn es mehr gibt. Dann werden mehr Quallen angezapft werden. Ich glaube im Gegenteil, das muss ich meiner Kanzlei euch mal erklären, ich glaube, dass dieser Prozess nicht zu einem Urteil kommt, solange noch ein Untersuchungsausschuss läuft. Denn das Risiko für den Prozess, wenn im Untersuchungsausschuss noch irgendwas wirklich Neues ermittelt wird, kurz nach dem Urteil in dem Prozess, das wäre, glaube ich, eine echte Katastrophe. Insofern nehme ich an, dass wir einfach noch so lange weiter verhandeln, bis alle Untersuchungsausschüsse beendet sind. Aber das ist eine reine Spekulation. Zunächst mal bin ich gespannt, wie viel die überhaupt in Hessen reingeben, wie viel die überhaupt in NRW reingeben und was da durch deutlich wird. Vielleicht geben sie ja auch nur das Zeug, das schon alles bekannt ist, nochmal neu zusammengewürfelt rein und man hat da gar keinen Gewinn. Also ich glaube, was wichtig wäre, und das wird ja auch schon diskutiert, dass man noch ein bisschen nachlegt bei der Frage, ob es nicht noch einen weiteren Bundesuntersuchungsausschuss geben müsste, denn tatsächlich hat man die Parlamentarier auf Bundesebene verarscht und an der Nase rumgeführt und die hätten einige Sachen, wo sie sagen, wenn wir das gewusst hätten, wenn wir jetzt neu könnten, dann wüssten wir nach, was wir fragen könnten. Die sind echt an der Nase rumgeführt worden und deswegen gehen die auch trotz Fraktionszwang gerade eigener Wege und ein paar sprechen sich da ja jetzt schon für einen neuen aus. Es kann natürlich auch sein, dass das erst zu spät gemacht wird, dass der am Ende der Legislaturperiode nur so ein Dreivierteljahr Zeit hat. Aber mal schauen, ich glaube, da ist noch Bewegung drin und wir werden das schon den Informationsaustausch hinbekommen, auf irgendeine Art und Weise.
Ja, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei beiden, Stefan Kuhn und Axel Hoffmann, für die Information. Ich hoffe,
ich wollte mich nochmal wirklich ganz herzlich bei den Freundinnen und Freunden, die hier in Köln diese Arbeit machen, die wir hier, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen wir jetzt miteinander machen. Ich kann mich daran erinnern, an eine ganz frühe Veranstaltung, da waren einige Leute, auch Betroffene des Bombenanschlages da, die sich noch ein paar Meter weggesetzt haben, die gerade mal so aus der Entfernung hingehört haben, die noch gar nichts wollten. Dann haben wir hier Veranstaltungen gemacht, wo wir immer die Angst hatten, bequatschen wir die. Dann hatten wir hier mal eine große Veranstaltung. Und ich meine, zwei von den Leuten sehe ich jetzt, die wirklich auch auf öffentlichen Veranstaltungen stehen und sprechen, die tatsächlich es geschafft haben, von einem von dem Opfer, was verängstigt ist, aus dieser Rolle rauszukommen, sich selbst zu ermächtigen, das aufzuarbeiten. Heute Morgen bei der Veranstaltung war eine fantastische Situation, in der Firat Aslan, der Überlebende von dem Anschlag in Mölln, damals beschrieben hat, seine Auseinandersetzung mit zwei Leuten vor dir, der gesagt hat, und jetzt steht ihr selber hier und könnt was sagen, könnt euch darstellen. Das ist alles nur möglich, nicht nur, aber ihr habt einen entscheidenden Beitrag dafür und ich bin euch ganz dankbar, dass ihr das macht und ich bin auch froh, dass ihr nach München kommt und wir da die Kolbstraße überall sein lassen. Danke.
Dazu würde ich auch gerne kurz noch was sagen, weil das ist ja der ganze Hintergrund, weil eben auch die Frage nach den Medien gestellt war. Das ist einer der wichtigen Aspekte bei der Fahrt nach München, nicht nur die Begleitung der Nebenkläger, also der Betroffenen, die zum Teil noch nicht mal wissen, ob sie sich überhaupt dieser Situation der arrogant grinsenden Schäfer aussetzen können, also ob sie das überhaupt aushalten psychisch. Also nicht nur dieser Aspekt der Begleitung und der Aspekt der Gemeinsamkeit hier, also auch immer allen hier in der Kolbstraße das zu signalisieren, auch eigentlich unser eigenes Gesellschaftsmodell immer wieder zu überprüfen und kritisch nachzudenken, wer sind eigentlich wir, wer sind die, sollte man überhaupt von wir und die sprechen. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte, die also bei uns diskutiert werden, die auch weitergegeben werden. Der andere Aspekt ist aber, dass wir auch den Eindruck hatten, dass der Prozess in München, bis auf so ein paar Highlights, die für Medien interessant sind, eigentlich ziemlich nach hinten geraten ist. Und wir sagen nicht, die Kolbstraße hat eine besondere Qualität. Ich würde jetzt mal sagen, sie hat besondere Merkmale. Der Anschlag in der Kolbstraße hat besondere Merkmale im Unterschied zu den Einzelmorden. Nämlich, und das möchte ich jetzt gerne auch dem Publikum weitergeben, es ist gegen ein Gesellschaftsmodell gerichtet und gegen eine Mehrheitsgesellschaft, die das hier so zelebriert oder toleriert oder die das möchte oder auch nach vorne bringen will. In jedem Fall ist es auch unsere Verantwortung. Und das sozusagen auch nochmal ganz besonders als dieses Merkmal auch in München zum Prozess nach vorne zu bringen und in die Öffentlichkeit zu bringen, und dazu braucht man ja halt auch Medien. Und wir haben draußen diese Flyer, wo nochmal beschrieben wird, was die Idee bei der Busbegleitung ist am Tag X. Wir wissen ja noch nicht, wann es genau anfängt, September unter Umständen oder wahrscheinlich. Aber wir haben eine Liste, wo sich jeder eintragen kann, auch unverbindlich, ob er Interesse, wenn er Interesse oder sie Interesse hat, da mitzufahren. Dann sammeln wir diese Adressen und schreiben jeweils alle Interessenten an, wenn es soweit ist. Und wir haben eine Seite, die heißt dann auch Kolbstraße ist überall, mit Minus dazwischen, also www.kolbstraße-ist-überall.de, und da sind die aktuellen Informationen auch drauf. So, das jetzt noch so ein bisschen. Wir haben gleich um 19.30 Uhr, wen das interessiert, eine sehr kundige Journalistin, Heike Kleffner, die sehr intensiv den NSU-Untersuchungsausschuss begleitet hat, und die informiert hier also um 19:30 Uhr, wie das denn mit dem Prozess des NSU-Untersuchungsausschusses ausgelaufen ist. Das machen wir auch wieder hier. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen. Und noch eine Sache vielleicht, dass Sie auch nochmal zum Nachdenken in dem Theaterstück, sagt eine der Betroffenen in dem Theaterstück Die Lücke im Depot. Jetzt feiern wir alle und auch alle zusammen. Ist Montag und was ist denn Dienstag und Mittwoch und Donnerstag? Und das sollte sich jeder hier auch fragen.